Einer von uns, ich, sagt, das ist kein Schauspiel. Und sehen lassen können sich hier Schauspieler nicht, auch nicht hören. Keine Beschränkung meiner Figuren auf jeweils eine, die ein Schauspieler aufführt, sich selber im Spiele vergessend. Wir wollen dem Echten so nahe kommen wie möglich. Nur kein Theater. Von diesem beinahe gar nichts. Nur mich, den Autor. Nur meine Stimme.
Ich bin kein Erzähler. Ich habe nicht die Ruhe, irgendetwas auszubreiten und lustvoll zu erzählen, sondern mich reizt nur, die Sache weiter zu treiben, zu drehen, bis es peinlich wird. Um Peinlichkeit wird gebeten bei mir. Das ist so ein Spruch, der fällt mir gerade ein, den sie bei mir immer sagten, meine Freunde. Ne?
Ich prüfe sämtliche Kausalitäten des Karel vom Scheitel hinunter zum Standpunkt. Befund? Leider nichts, was Leibhaftigkeit legitimiert. Erfunden!
Erfunden?
Erfunden.
Erfunden zu sein ist ja schlecht.
Ich hatte keinerlei Verbindung mit Literatur, mit Hörspiel. Ich arbeitete für mich ganz allein und alles aus eigenem heraus entwickelt. Und so ging es ja im Grunde auch weiter. Für einen Trend oder so stand ich erst recht nicht. Ich erfand so Plots für Hörspiele. Eins nach dem anderen. Das war ganz merkwürdig. Mir fiel so vieles ein. Die habe ich dann zum Teil schon geschrieben. Und mit einem bin ich dann im Bayerischen Rundfunk. Da bin ich gescheitert. Und daraufhin gleich kam ein Brief vom WDR. Ich soll sofort kommen. Das war natürlich für mich sehr schön. Das war eigentlich der Anfang. Ich habe schon sehr viel gehört, das ist klar. Erfahrung hatte ich natürlich noch keine. Die bekam ich dann im WDR, weil ich da mit einem Regisseur, mir fällt der Name nicht ein, Döpke, bei dem durfte ich zuschauen, zuhören, aber auch zuschauen. Und das war sehr anstrengend. Es war sehr anstrengend, weil die Schauspieler immer zu mir kamen und sich erfreuten oder beschwerten über den Text und mit mir jedenfalls ziemlich deutlich sprachen. Sie konnten ja da mal ausnahmsweise ihren Ärger direkt äußern. Das machte ich dann nie mehr wieder.
Sie können alles erklären. Das kann ich. Und selbstverständlich ist das hier sein Spiel.
Mein Spiel, allerdings.
Als Erklärer muss ich schon sagen, das wird immer klarer.
Ich erweckte nur immer Erstaunen, vor allem beim Schöning, Klaus, dass meine Texte immer so, wie er sich etwas spöttisch äußerte, ein bisschen ins Metaphysische, ins Theologische ausschweiften oder dorthin getrieben wurden. Das machte ihm Spaß, immer wieder, bei jedem Stück.
Ich will sagen, das Wirkliche ist doch auch und überhaupt nur eine Erfindung.
Ja, zur Poetik. Da ist eigentlich zu sagen, dass es, was schon die Schwierigkeit ausmacht mit dem Fensterstürzen, dass es keinen Stoff, keine eigentliche Geschichte gibt, die hier dramatisch allerdings dann entwickelt wird. Das gibt es nicht. Das hat nun eins mit mir, mit meiner Arbeitsweise zu tun. Ich glaube, ich bin später erst draufgekommen. Es handelt sich um mehrere Drehs, um das Drehen einer Figuration. Es wird eine Figuration, eine Konstellation hergestellt von Personen und dann wird an dieser Situation gedreht, bis quasi eine neue Figuration entstanden ist. Und dann müssen sich zum Beispiel im Fensterstürze die Personen alle in dieser neuen Figuration wiederum neu bewähren. So wird es weitergetrieben, so lange, bis es dann auch noch aus dem humanen, dem menschlichen Bereich rausgeht und quasi metaphysisch wird. Es wird so weit gedreht, wie es überhaupt geht. Das ist bei Fensterstürzen so, das ist aber meinen ganzen Arbeiten spielt es eine Rolle. Ich kann nicht spöttisch, sondern ganz objektiv sagen, das Hörspiel, die Hörspielarbeit bei Schöning und bei Burkert im Bayerischen Rundfunk haben mich eigentlich zu dem gemacht, was ich werden wollte, nämlich ein Poet. Poesie, mir ging es immer um die Poesie. Und das ist nun beim Preislied noch interessanter. Denn was ist der Inhalt? Der Inhalt ist Ja sagen. So ist es schön, es ist alles in Ordnung. Es ist bestens in der Bundesrepublik. Aber über die Machart ist für mich unglaublich wichtig.
Das ist der Grund.
Ja, weil man sagt...
Weil ich es wirklich nicht weiß.
Ja und, können wir das nicht?
Ich weiß nicht. Ich hatte jetzt so einen schönen langen Satz, ist er weg.
Als ich es schriftlich niederlegte, da passierte Folgendes. Ich schrieb in Versen. Warum? Weil ich den Text abgeschrieben habe vom Tonband. Eine unheimliche Arbeit. Ich habe mir auch Arbeit gemacht. Ich habe ein Jahr lang an so einem Hörspiel gearbeitet. Aus irgendeiner Entscheidung heraus habe ich keine Sätze genommen. Gut, die war mir natürlich immer schon unsympathisch als Schreiber, als Poet. Sätze sind was Totes. Erstens gehören sie natürlich zum Diskursiven und das hat ja nichts mit Poesie zu tun. Und zweitens ist an sich ein Punkt nach einer Aussage wie ein Tod aus. Jetzt ist es gesagt, fertig, Schluss. Und fertig, Schluss gibt es für Poesie nicht. Die geht immer weiter. Die kennt kein Ende. Und so habe ich abgeschrieben und dann zeigte sich erst beim Schneiden, also im Schneideraum, mit diesen fleißigen Mädchen, die wunderbar einen Bobby nach dem anderen herstellten. Also immer kleine Schleifchen auf ein Metallrädchen drauf, das war ein Bobby. Und da merkte ich etwas ganz Merkwürdiges. Als wir dann einige dieser Bobbys zusammenhingen, also die Bänder, und ablaufen ließen, da merkte ich plötzlich, das sagte ich auch sofort zu meinem Assistenten, dem Jürgen Geers, der ist, glaube ich, im Hessischen Rundfunk jetzt, sagte ich, du, das ist ja wie ein Gedicht. Das ist ja wie ein Musikstück. Das waren 900 Bobbys. Ich weiß es noch. Da kamen alle Katharinen rein ins Zimmer und bestaunten diese wahnsinnige Haufen da von Bobbys. Diese Satzteile, diese Satzbrocken kommen wie Musik daher. Zum Beispiel sagte eine Frau, die ist mir unvergesslich, sagte,
man sagt Ja dazu und lernt leiden.
Das Recht, das hier Ordnung herausschreit.
Das Recht, das hier Ordnung herausschreit.
Ein großartiger Satz. Das Recht, das hier Ordnung herausschreit. Und jetzt kam der nächste Satz und der nächste Satz. Und alles war wie ein Gedicht. Es hat dann ein gewisser Herr Denker aus Stuttgart dann in einer Stuttgarter Zeitung höhnisch über mich geschrieben, es käme ja doch nur bei dieser Menschenzerschneiderei, käme ja doch nur schöne Gedichte heraus. Er hat sich ganz erbärmlich getäuscht. Nein, das waren keine schönen Gedichte, sondern ich habe das erfunden. Und muss man sagen, nicht erfunden, sondern gefunden. Und es war ein Glück. Und ich könnte ihm heute sagen, er war damals ein junger Mann, das könnte er schon noch hören, wahrscheinlich, hoffentlich. Jedenfalls würde ich ihm sagen, was Sie hier vor sich haben, sind keine schönen, gewöhnlichen Gedichte, wie sie immer geschrieben wurden, sondern das ist eine Textform, die geht absolut von der Lyrik weg. Ich schreibe also seitdem keine Lyrik mehr, sondern ich schreibe größere Gesänge, Denkgesänge, ich weiß keine andere Bezeichnung dafür. Hier redet ununterbrochen einer dem anderen rein. So wie bei meinem Hörspiel. Verstehen Sie?
Also ich glaube, dass...
Schauglauben ist wunderbar.
Also ich glaube das natürlich wirklich.
Natürlich glaube ich an das Gute.
Ich glaube, dass Menschen existieren, die an das Gute glauben.
Das war ja einfach hanebüchen. Ich zerschneide den Menschen. Ich habe ihn deswegen zerschnitten, der Jörg Drews hat es ganz genau dann beschrieben, damit nicht ein exotisches Bild der Frau oder ein exotisches Bild des Arbeiters herauskommt, sondern damit ein, ich habe damals immer vom allgemeinen Bewusstsein gesprochen, das ich herstellen will, aber nicht Menschen zerschneiden.
Aber die ewige Frage, was ist richtig und was ist falsch?
Eigentlich geht es immer wieder darum, die Linearität aufzuheben. Das Unterlaufen dieser Linearität ist Aufgabe der Poesie. Die hat nichts mit Sätzen zu tun und nichts mit einer Linie im Buch. Gegen München wurde die Schrift ja vollkommen zerrissen. Nicht, weil es ein Gedicht ist, ein großes, sondern weil ich diese Linearität aufheben wollte. Das Falsche ist eigentlich nichts anderes als ein Denkanstoß. Es ist eines Tages bei mir aufgetaucht, dieses merkwürdige Wort, natürlich durch Fehler, meine Sympathie für Fehler. Wenn etwas richtig ist, gut, dann ist ja alles in Ordnung, kann man drüber weggehen. Aber was Falsches weckt dich auf, weckt den Menschen auf und sagt, wie heißt es denn richtig? Ne? Wie geht es denn richtig? Das Zweite ist, was ich immer sage, das Falsche ist bei mir, es ist schon eine riesige Leere mit H. Es ist schon eine Leere draus geworden, weil ich ja immer wieder was Neues dazu sage. Das Falsche ist in einer Nähe des Richtigen. Es ist kein Gegensatz des Richtigen. Ich mag diese Gegensätze nicht. Richtig, falsch, echt, unecht, falsch. Nein, es ist in der Nähe, weil es eigentlich, wiederum ein Satz aus dieser Lehre, in das Richtige hineingehört. Das Falsche gehört in das Richtige hinein, damit das Richtige überhaupt erträglich bleibt. Alles, was richtig ist, neigt dazu, sich zu überheben und zu unterdrücken. Davon geht immer Gewalt aus. Dann muss man in Achtungsstellung gehen. Bei einem Richtigen, der in sich das Falsche wohnen lässt, zulässt, der ist nicht mehr gefährlich.